Meditation und Wandern. Die spirituelle Dimension des Gehens mit Stefan Pende-Wormland. Hallo und herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern und auch der Mitgründer des Vereins Buddhismus im Alltag, der seit 7 Jahren in Graz aktiv ist. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, das Wandern in Verbindung mit spiritueller Praxis, die meditative Dimension des Gehens. Wie kann Gehen zur Meditation werden? Was geschieht mit unserem Geist, wenn wir bewusst Schritt für Schritt setzen und wahrnehmen? Und wie können wir diese Erfahrung in unseren Alltag und auf unsere Wanderungen integrieren? Diese Fragen beschäftigen mich auch selbst seit vielen, vielen Jahren. Und heute habe ich zu diesem Gespräch einen echten Profi eingeladen, den Stefan Pende-Wormland, der seit fast 15 Jahren mein Meditationslehrer ist und auch unsere Gruppe Buddhismus in Alltag in Graz begleitet. Stefan leitet regelmäßig bei uns im Weltweit Wandern Basecamps Retreats und Seminare und führt uns einmal im Monat auch online durch unsere Meditationspraxis. Hallo Stefan, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein, auch mit diesem Thema. Und ja, ich bin in Deutschland geboren und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat mein Interesse an Meditation schon als Jugendlicher begonnen. Mhm. Vielleicht durch das Buch Zitate von Hermann Hesse.
Ah, wer hat gelesen?
Und seitdem ist das der Inhalt meines Lebens und auf diesem Weg habe ich viele Dinge erforscht. Ich habe Psychologie studiert, eine Ausbildung als Psychotherapeut gemacht. Und dann mit 30 bin ich nach Indien und Nepal gereist und bin dann dort Mönch geworden in der tibetisch-buddhistischen Tradition in Kathmandu. Ja, und dann bin ich wieder zurück nach Europa und habe begonnen zu lehren. War in Kopenhagen und bin auch noch in Kopenhagen. Ich lebe in Kopenhagen mit meiner Frau und habe dann 2008 die Robe abgegeben und ja, und bin jetzt Meditationslehrer. Habe allerdings so eine Auszeit gehabt, jetzt für 2 Jahre, habe wenig gemacht, außer die Gruppe in Graz. Ja, und habe auch wieder das Wandern, das Gehen, besonders in diesen 2 Jahren für mich entdeckt, auch durch den Einfluss mit meiner Frau.
Das hat mich ja als weltweit Wandern-Chef besonders gefreut, dass du jetzt immer wieder vom Wandern, vom Gehen, wir werden dann eh noch reden, Franziskusweg seid ihr gegangen, bin ich dann dir nachgefolgt ein paar Monate später. Das hat mich dann noch ein bisschen mit dir inhaltlich mehr verbunden. Wir haben vorher beim Vorgespräch geredet, wir kennen uns oder ich kenne dich so seit 2010. Mhm. Du bist ja davor schon nach Graz gekommen, schon, ich glaube, du...
So 2004 war ich das erste Mal.
Ja, da warst du noch Mönch und das Datum, wo ich dich kennengelernt habe, war, kann man festmachen, dass du gerade nicht mehr Mönch warst und dann eben 2010 ein Retreat geleitet hast. Und das war so die Zeit, wo ich auch beim Buddhismus eingetaucht bin. Mhm. Vielleicht ein bisschen so zu meiner Geschichte vom Buddhismus. Ich habe viele, viele Jahre lang als Reiseleiter meine Gruppen geleitet und habe in Nepal oder Ladakh in tibetischen Klöstern meinen Gästen den Buddhismus erklärt. Das ist der Avalokiteshvara und dort sieht man den Buddha und dort ist der Padmasambhava. Und das war so ein bisschen von außen. Und es gibt ja das Gleichnis, man kann eine Zitrone beschreiben und sie ist gelb und sie ist sauer, aber man muss es kosten. Ich habe den Buddhismus nicht gekostet, sondern nur erklärt. Und irgendwann kam dann einmal eben so der Wunsch, da einzutauchen. Buddhismus ist ja nicht was, was man erklärt und im Hirn hat, sondern man muss es tun. Genau. Über das werden wir jetzt ja reden. Kann man besonders gut beim Gehen üben. Über das möchte ich auch viel reden. Und da haben wir uns, wir zwei kennengelernt.
Ja.
Ja, und du bist dann, also du seit 2004 kommst du immer wieder nach Graz und wie gesagt, seit 2010 sind wir da eben dann uns das erste Mal begegnet in diesem wunderschönen Ort in der Südsteiermark in Kalapa. Ja, wie bist du heute einmal so quasi auf die Erde gebracht? Wie bist du heute in den Tag gestartet, Stefan?
Ja, heute Morgen bin ich sehr früh aufgewacht, wahrscheinlich auch durch die Aufregung auf diesen Podcast. Ich habe das noch nie gemacht und dann auch das Wochenende, das ist also häufiger so, dass da ist dann keine Angst, aber einfach so mein Energielevel steigt. Es ist mehr so eine positive Erregung eigentlich, aber bin dann um 4 Uhr aufgewacht und dann habe ich so begonnen, wie ich jeden Tag beginne. Ansonsten mache ich das mit meiner Frau zusammen, dass wir so 1 bis 2 Stunden zusammen meditieren und hauptsächlich die Vipassana-Meditation und dann so in das einfache Sein, in das einfache Sitzen, ohne etwas zu tun.
Sofort nachgefragt, was ist Vipassana?
Das ist eine bestimmte Meditationstechnik, die hauptsächlich in Thailand und Sri Lanka praktiziert wird, wo man tiefer in die körperlichen Empfindungen geht und die als Meditationsobjekt hast, so wie den Atem.
Ja, du bist ja jetzt in Graz, muss man jetzt unseren Hörerinnen sagen. Wir haben jetzt ein 3-tägiges Meditationsseminar vor uns im Weltweit Wandern Büro und über das werden wir auch dann noch kurz reden. Aber bevor wir anfangen, es geht ja da um Meditation und Meditation ist verbunden mit Buddhismus und ich weiß, es ist unmöglich, aber kannst du in ein paar Worten, was ist Buddhismus? Also da fragen sich viele, muss ich da Mönch, Nonne sein? Muss ich mich rot anziehen? Kann ich als Christ Buddhismus praktizieren? Wie kann man das erklären?
Tja. Also als erstes die Frage als Christ. Also ich bin selber sehr interessiert am christlichen an der christlichen Mystik und also ich sehe da überhaupt keinen Konflikt. Und es gibt viele Menschen aus dem christlichen Hintergrund, die von Methoden aus der tibetisch-buddhistischen Tradition profitieren. Ja, es ist schwierig, das so zusammenzufassen, weil es gibt so viele verschiedene Strömungen im Buddhismus, die also sehr unterschiedlich sind. Für mich ist es ein Weg, in einen wirklich tieferen Frieden zu kommen, in eine innere Stille, in eine Zufriedenheit mit dem, was ist, in eine, aus der dann heilsames Handeln auch erwächst und Kreativität und Freude. Es ist also ein Weg der Freude, der Stille. Und der Selbstliebe, so ein ganz wichtiger Bereich. Ja, und da kann sich auch jeder das nehmen, was hilfreich ist. Also es ist nicht so, dass man getauft wird oder jetzt gerade die Gruppe Buddhismus im Alltag ist ja sehr offen. Man wird dann nicht Mitglied oder kann, aber so, das ist also wirklich eine, das heißt ja auch offene Meditationsgruppe, wirklich so eine ganz offene Gruppe, wo man sozusagen kommen und gehen kann, wenn man will und wenn es passt und sich dann das nimmt, was heilsam ist und was hilfreich ist und was Freude bereitet.
Ich mag das total an deinen Belehrungen, an deinen inspirativen Texten und was du uns erzählst, dass du immer wieder von Jesus redest, von Franz von Assisi und quasi die Inspirationen aus allen möglichen Traditionen herbeiziehst und meditieren tun wir halt nach tibetisch-buddhistischen Methoden, wo du auch sagst, es ist sehr frei, was da passt. Jeder muss sich suchen, was für ihn passt und das dann anwenden.
Das ist wichtig, ja. Es muss passen, es muss Freude bereiten.
Ja, wir haben ja eben so diese 15 Jahre lange gemeinsame Geschichte, wo du aus Dänemark immer wieder da runterkommst nach Graz, auch einmal im Monat online uns begleitest und eine Meditation leitest, dass du nicht hin und her reisen musst, das wäre zu viel einmal im Monat, aber da kommst du eben auch quasi über Zoom dann zu uns. Und dann war schon so ein bisschen dieser Bruch und in Wirklichkeit im Nachhinein ein wichtiger Entwicklungsschritt, dass wir 2018 so ein bisschen aus dem buddhistischen Zentrum rausgeflogen, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, sind, weil wir einfach zu alltagsbezogen, zu Wellness-Buddhisten aus deren Augen waren. Und dann haben wir mitten in unserem Weltweit Wandern-Büro angefangen zu meditieren und haben uns den Namen Buddhismus im Alltag gegeben. Und das war für mich aber im Nachhinein ein voll wichtiger Schritt. Hm. Wir meditieren mitten im Büro. Und für mich ist es auch total wichtig, dass der Buddhismus, den wir da betreiben, die Meditation wirklich mit unserem Leben zusammenhängt. Also, dass man nicht so tibetische, bei aller Wertschätzung, tibetische Mantren sagt und das hat nichts mit einem zu tun.
Ja, das gefällt mir an dieser Gruppe auch besonders, dass sie also offen ist in verschiedene buddhistische Richtungen. Mhm. Mhm. Also die Gruppe gehört keiner spezifischen Tradition an. Und das ist, da passe ich dann auch gut rein, weil mir das den Rahmen gibt, nicht nur auf die verschiedenen buddhistischen Traditionen damit hineinzubringen, sondern auch das Christentum oder Hinduismus.
Mhm. Mhm. Ja, also ich finde das ist also super. Du redest auch von C.G. Jung, du hast quasi eine eigene psychologische, therapeutischen Hintergrund und verwendest das und empfiehlst auch Psychotherapie. Da gibt es ja keinen Gegensatz. Redest vom Christentum und das ist auch so ein bisschen so bei Weltweit Wandern, dass ich gern Kulturen verbinde, Menschen zueinander bringe. Ich finde, das passt einfach super zusammen.
Da passen wir gut zusammen.
Ja, ja, voll. Ja, aber wir wollen da, jetzt haben wir ein bisschen so den Überbau über Buddhismus. Es geht ja schon um Wandern, es ist der Weltweit Wandern Podcast und wir wollen schon unsere Hörerinnen abholen. Was hat jetzt Buddhismus, Meditation mit Gehen zu tun? Wie geht es zusammen? Es gibt ja die Gehmeditation, aber nicht jeder Spaziergang ist schon Meditation. Wie macht man aus dem Gehen eine Meditation? Was hat es da?
Vielleicht als erstes möchte ich da sagen, es geht vielleicht auch darum zu erkennen, dass das Gehen und das Wandern an sich schon meditative Qualitäten hat. Mhm. Also dass es jetzt nicht unbedingt darum geht, da etwas dazuzufügen. So, oh, jetzt muss ich irgendwie da eine Technik anwenden oder was Besonderes machen oder das anders machen, sondern vielleicht geht es eher so darum, sich an den Qualitäten des Gewahrseins, des Hierseins, des Jetzt, der Erdung, der Verbindung mit der Natur bewusster zu werden. Und das geschieht ja. Und das kann man vielleicht etwas unterstützen, wenn einen das interessiert. Mhm. Ja, aber es geschieht schon ganz natürlich für jeden, der wandert. Vielleicht wandern darum auch Leute so gerne, ja? Und genau um diese Stille, um mit sich zu sein, um so eine Auszeit zu haben von dem Druck des Alltags. Und vielleicht kann man durch einige buddhistische Ideen das, was sowieso schon geschieht, betonen und verstärken.
Ja, ich finde das Thema total spannend, weil ich glaube, jede, die uns jetzt zuhören, weiß das ja. Wenn man rausgeht in die Natur, man hat den Kopf voll, ist irgendwie in Gedanken, irgendwas rattert so herum und dann hört man die Vögel, sieht dieses Grün und es ist dann einmal einfach so, es kommt zur Entspannung. Du empfiehlst uns ja auch, du sagst ja oft, ihr müsst ja nicht meditieren, geht spazieren. Ja, aber es gibt schon einen Unterschied zu spazieren, wo ich dann meine Probleme wälze und noch immer im Kopf bin. Ich merke es auf Reisegruppen, muss ich jetzt sagen, man muss auf die Gäste ein bisschen stoppen, weil man geht und dann kommen die Gedanken in Schwung und man wird kreativ und dann ist man irgendwo in Süditalien und redet von Norwegen, weil die Erinnerungen so kreativ sind und ist die ganze Zeit weg. Also so, deswegen versuche ich auch so als Guide bei der Gruppe ja immer wieder dann zu sagen, schaut's einmal da drüben, die grüne Wiese oder da oben der Berg. Mhm. Da geht's vielleicht gar nicht um die Aussicht, sondern dieses Verankern mitten hier und jetzt, oder?
Genau, ja. Das wäre dann im gewissen Sinne schon eine Meditationsanleitung.
Ja? Genau,
so, so wie ich in einer sitzenden Meditation vielleicht die Anleitung gebe, so bringe deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. So wäre eine Meditationsanleitung für das Wandern dann, bringe deine Aufmerksamkeit auf die Bewegung, auf den Atem und dann natürlich auf die anderen Sinne, also das Verankern in der Gegenwärtigkeit durch die Sinne. Und das kann man so bewusst etwas durch die eigene Motivation, durch die eigene Intention, kann man das beeinflussen. Man hat einen gewissen Einfluss darauf, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und natürlich, das macht jedem Sinn, wenn man sagt, naja, man will ja nicht auf eine Wanderung gehen und über die Probleme im Büro nachdenken. Das ist ja Schwachsinn. Ja, das ist Zeitverschwendung. Das kann ich zu Hause tun. Ja. Und das ist aber dann, das bedarf so einer gewissen Übung, erstmal das wahrzunehmen, so wie du das jetzt beschrieben hast. Du nimmst das in der Gruppe wahr, die sind gar nicht hier. Mhm. Die reden über die nächste oder die letzte Wanderung, über die Vergangenheit oder die Zukunft. Und die verpassen diesen schönen Moment. Ja? Und dann sagst du, hier, schau da, so, wie man so ein Kind lenkt, die Aufmerksamkeit von einem Kind lenkt. Und da, und das kann man also in sich selber so installieren, so dass man selber bemerkt, ist meine Aufmerksamkeit da, wo ich eigentlich meine Aufmerksamkeit hinlegen möchte? Oder bin ich hier? Weil es ist offensichtlich, dass das, was ich suche oder was ich erleben möchte durch die Wanderung, das ist nur im Hier und Jetzt zu finden. In jedem Schritt, mit jedem Atemzug, mit jedem Baum, mit jedem Berg, mit den Sinnen. Und das kann man bewusst lenken. Und wenn man dann zusätzlich noch meditiert, dann verstärkt sich das, dann wird das so eine Gewohnheit, dass man so bemerkt, wo geht mein Geist hin und wie kann ich ihn ausrichten auf das, was mir im Moment wichtig ist. Und beim Wandern ist, was im Moment wichtig ist, das Wandern und der Ort, wo man ist.
Man weiß ja, wenn man jetzt geht und Probleme wälzt, sie werden ja nicht kleiner. Also diese Gedankenspiralen, wenn man merkt, man erfrischt sich, man hat in der Natur, man hat andere Gedanken, das ist ja schon der erste Schritt, ist vom Problem einmal weg oder am besten genießt die Natur, wie erfrischt und kräftig man ist. Wenn man schläft, auch nach einer guten Nacht Schlaf merke ich, boah, ich bin erholt. Wenn ich im Wald gehe und nicht wälze, dann merke ich, ich habe nachher Kraft. Also das ist ja, weiß ja jeder oder
und dann,
jede.
Und dann hat man die Kraft, die Probleme mehr so aus der Ruhe, mehr gelassen, mit mehr Gelassenheit zu betrachten. Und neue Lösungen, Kreativität öffnet sich dann. Ja,
also ich meine, ich glaube, wir docken so an, das kennt ja jeder und das sagst du ja immer, Meditation oder auch tiefe Zustände sind so, ich mag das von dir, sind so einfach und so nahe und so simpel, dass man es immer übersieht. Weil jede denkt sich, da kommt jetzt ein Hollywood-Musik und ich bin erleuchtet und irgendwas Großartiges passiert. Und es ist aber überhaupt nicht so, sondern Versenkung ist oft einfach eine Blume anschauen und wirklich voll dabei sein. Und es ist so leise, dass man es gerne übersieht. Man wartet so auf was Großartiges, oder?
Genau. Und was aus der buddhistischen Tradition man vielleicht hinzufügen könnte, ist die Wichtigkeit des Schweigens. Ja, also, dass man bewusst, auch wenn man mit einer Gruppe läuft, jetzt vielleicht der soziale Aspekt ist ja auch wichtig, aber das kann man dann ja vielleicht, wenn man eine kleine Pause macht oder so, oder man kann das aufteilen, ja, dass man so sagt, bis zur Mittagspause gehen wir gemeinsam im Schweigen. Ja, weil das Reden ist wirklich so ein Hindernis, präsent zu sein, mit den Sinnen in Kontakt zu sein. Und worüber reden wir? Ja, also das sind ja oft dann genau die Probleme. Ja, also man lädt die Probleme ein. Es ist dann noch anders, wenn es so ein Reden über das, was in der Gegenwärtigkeit ist. Dass man also sich so, oh, da, schau mal und ja, aber auch nicht mehr. Ne? So. Also das Schweigen, das wäre sicher, das könnte das betonen und da eine Veränderung hineinbringen. Also es gibt ja so Wandergruppen, wie das bemerke ich ja auch, die gehen an einem vorbei und die sind vollkommen nicht präsent. Also die könnten auch irgendwo anders sein. Ja.
Dazu möchte ich Erfahrung teilen, dass wir das schon machen. Also wir regen es an bei uns. Wir machen immer wieder, du warst ja dabei bei so einem Partner-Meeting, wo wir Guides und Partner dann nach Österreich oder uns in Marokko treffen. Und dort haben wir viel mit dem experimentiert und unsere Marokko-Guides zum Beispiel, das weiß ich, aber auch in vielen anderen Ländern machen das immer wieder, jetzt nicht Stunden, aber eine halbe Stunde, dass man sagt, jetzt gehen wir in der Früh los, die Sonne wird aufgehen und niemand sagt was. Also wir waren jetzt bei unserer Familie, da haben wir unseren pubertierenden Sohn und seinen Freund mitgehabt, da war dann der Trick, wir müssen ganz leise sein, weil dann sehen wir den Wüstenfuchs. Und so kriegt man auch junge Menschen dann aufmerksam zu sein und zu schweigen. Ja. Und viele unserer Gäste sagen, das sind die schönsten Momente der Reise. Und sie wollen das dann am nächsten Tag dann gleich noch einmal. Also weil man einfach merkt, wie sehr man das Wunder der Natur, das Licht, das sich ändert, was da für ein Zauber um einen ist, den man einfach übersieht, wenn man so viel redet.
Genau. Ein Punkt, den man noch ansprechen kann, ist, wie alle Tätigkeiten, kann ja auch das Wandern eher so eine Flucht sein. Eine Ablenkung. Und aus buddhistischer Sicht wäre, sagen wir mal, ein meditatives Wandern auch die Möglichkeit, mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu sein. Also, dass man mit den Gefühlen wandert, anstatt von ihnen weg. Ja, und dann zu beobachten, wie Gefühlszustände oder Stimmungen sich ganz natürlich verändern. Ja, und auch dann dauerhaft verändern. Also, wenn man eine Wanderung beginnt mit dem Unterdrücken, einer Angst zum Beispiel, dann ist das immer im Hintergrund, das bleibt, ja, und will nach vorne kommen und will gefühlt und erlebt werden. Und wenn man so ganz bewusst so die Wanderung geht, ich gehe mit dem mit, ich nehme das mit und betrachte einfach, was geschieht. Ja, so wie ich das auch in den Meditationsanleitungen immer sage. Also wir nehmen alles mit in die Meditation. Es ist keine Flucht, sondern es ist ein Umarmen, ein mit sich sein.
Ja, da erinnere ich mich zurück an meine Meditationsanfänge, wo ich also das Konzept hatte, jetzt muss ich sitze jetzt und da muss irgendwas Großartiges passieren. Und dann merkt man, boah, ich kann nicht meditieren, weil ich habe ja so viele Gedanken. Ich bin ungeeignet zu meditieren, weil mein Kopf ist voller Gedanken. Und dann kommt der Stefan, also du, und sagst, das ist Meditation, die Gedanken zu sehen, dass man Gedanken hat. Jeder Mensch hat Gedanken und wahrzunehmen, was ist und zu sehen, ich bin unruhig, ich bin nervös. Das ist schon der erste Schritt zur Meditation. Und wenn es dann weitergeht, ist, welche Gefühle habe ich? Fühle ich mich verletzt? Bin ich aufgeregt? Und da einfach so mit dem zu sein. Weil man denkt sich immer, keine Ahnung, Meditationsmusik einschalten und dann beam ich mich weg. Dann mache ich so eine Traumreise und so wie ich es bei dir gelernt habe, das ist es nicht mit Meditation, dass man sich in so eine Watte-Welt reinbeamt, wo man dann flüchtet, oder? Also das ist so, Meditation ist schon, erfordert schon, sagst du auch immer, Mut, weil man eigentlich, wem begegnet man sich selbst und seinen Gefühlen und was da drinnen ist, ja.
Genau, und so auch im meditativen Wandern, wenn wir das mal so sagen.
Ich meine, ich verwende Wandern auch, wollte jetzt ist mir so kommen, also ich rede schon gern beim Gehen, Habe aber so eine Technik entwickelt, jetzt auch mit unserem Geschäftsführer, dem Benedikt, haben wir jetzt, ich hatte ja, werden wir dann eher ein bisschen reden, ich hatte vor einem Jahr einen Bandscheibenvorfall und konnte nicht sitzen, da sind wir dann spazieren gegangen und habe gemerkt, das sind aber coole Meetings beim Spazierengehen, weil meine Technik war so alle 2-3 Minuten, schau Benedikt, da drüben die Blume. Also so dieses, man hat ein Gespräch über ein Thema, es ist ja wichtig zu reden, was durchzudenken, aber immer wieder dann dieses Verbinden mit dem Hier und Jetzt, dann wieder ins Gespräch, sehr präsent zu sein, wieder, ich habe das unglaublich geschätzt, so als Gesprächsqualität.
Super, ja, super Idee. Das ist sicher auch hilfreich, wenn jetzt so diese Idee, die ich gerade geteilt habe, so im Schweigen zu gehen in der Gruppe, das ist vielleicht ungewöhnlich oder unangenehm, aber das mal so, sagen wir mal so Mini-Achtsamkeitsmeditation dort hineinbringt, das macht Sinn. Ja.
Ich meine, was ich schon gern machen möchte, vielleicht so machen wir das so zum Ausklang von diesem Podcast, ist mir gerade so gekommen, vielleicht magst du da, probieren wir es, so eine Gehmeditation kurz anleiten, ist das ein Blödsinn, aber ich denke mal, dass man nur so ein Gefühl hat, dass man es da so gegen Ende hin einmal ein paar Minuten, dass man so das gewohnt wird, was sagt man da zu sich selbst? Es gibt, geht schon so einen inneren Anleiter dann,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ja, Thich Nhat Hanh macht das ja auch viel.
Ja, dass man sich irgendwie so Phrasen, die einen inspirieren, so die mitnimmt, die man auch wiederholen kann. Ne?
Oder machen wir es gleich, oder? Magst du?
Ja.
Ja. Entschuldige, ist mir eingefallen, aber ich denke mal, der Podcast sollte ja recht praktisch sein. Und ich habe am Anfang gesagt, man kann viel über den Buddhismus reden, aber es ist schon immer wieder so eine praktische Anleitung und man muss es ausprobieren. Und jetzt nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Ich hoffe, du als Hörerin, als Hörer machst da mit auf diesem Weg, dass wir uns von Stefan ein bisschen anleiten können. Vielleicht könnt's auch, man kann ja einfach im Aufstehen und im Zimmer hin und her gehen.
Das ist richtig, ja. Nur nicht beim Autofahren.
Na genau, wenn man jetzt in der U-Bahn sitzt, ist es auch komisch, ja.
Ja, da geht's noch. Ja, also man beginnt die Gehmeditation im Stehen. Und wenn es angebracht ist, kann man dann auch seine Augen schließen. Also diejenigen von euch, die sich jetzt hinstellen können, da die Augen schließen und einfach so in den Körper spüren, bis hinunter in die Füße, den Atem, dann so in den Körper sinken mit deiner Aufmerksamkeit und einfach mal so dich selber fühlen. So, was ist hier für mich in diesem Augenblick? Ja, und dann öffnest du so deine Augen, ohne dass du jetzt was Besonderes anguckst, sondern so in einen gelassenen, offenen Blick. So das Atmen, die Umgebung wahrnehmen, die Geräusche, die in deinem um dich herum sind. Ohne etwas zu tun, ohne darauf zu reagieren, sondern einfach diesen Moment so willkommen heißen, wie er ist. Ja, und dann kann man so einen Schritt tun, einen kleinen Schritt, sodass man im Gleichgewicht bleibt und so ganz bewusst diesen Schritt spüren. Und das kann man sehr langsam machen oder auch, sagen wir mal, in einem normalen Gehtempo, aber machen wir das mal so ganz langsam, dass man den Fuß hebt und dann wieder absetzt und diese Bewegung spürt und dann sich entspannt und dann der nächste Schritt und dann ganz bei den Empfindungen in den Fußsohlen bleiben, der Kontakt mit dem Boden, den Atem und da kann dann auch so eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit sein, dass Gehen möglich ist und dann findet man so seinen Rhythmus, der zu einem passt. Manche mögen das lieber etwas flüssiger und schneller zu gehen. Manche bleiben gerne in so einer ganz langsamen Bewegung, so Schritt für Schritt. Und das Besondere in der Gehmeditation ist, dass man ja nicht irgendwo hingeht. Es ist also nicht zielorientiert. Es geht darum, jeden Schritt Aufmerksamkeit zu schenken und den Boden zu spüren, sich zu erden, auch so ein wenig von den Gedanken weg, mehr in das körperlich Spürbare. Und dann geht man so seine Strecke. Im Raum wären das dann 5-6 Meter oder wie immer groß der Raum ist. Und dann, wenn man dann ans Ende dieser Strecke kommt, dann bleibt man wieder so gelassen stehen, dreht sich um, geht noch tiefer in die Körperempfindungen rein, in den Bauch, die Schultern entspannen sich. Ja, und dann geht man langsam, Schritt für Schritt, diese Strecke wieder zurück. Und das könnte man vielleicht so für 5 Minuten tun, einfach so hin und her gehen, seinen Rhythmus finden. Und wie vorher gesagt, da ist nichts ausgeschlossen. Es geht also nicht darum, Gefühle wegzudrängen, sondern einfach mit dem zu sein, was ist, mit dir sein. Du nimmst dir also so eine Zeit damit, in Bewegung mit dir zu sein. So wie du bist, wie du heute dich fühlst und was heute für eine Stimmung in dir ist. So all das hat Raum. Ja, das war's schon.
Ja, danke, Stefan. Ja, ist mir so spontan eingefallen, weil, ich habe schon am Anfang gesagt, was ich am Buddhismus, an der Meditation liebe, es ist, man kann lang drüber reden, aber man muss einfach tun und üben und ausprobieren und man braucht auch, glaube ich, nichts glauben, was der Stefan oder ich jetzt behaupten, sondern es gibt Anleitungen und man schaut, ob es für einen passt und man kann es auch ein bisschen verändern.
Natürlich, da ist Raum für Kreativität, aber das Gleiche ist ja auch mit dem Wandern. Ja, das ist ganz interessant, ein Wanderbuch zu lesen.
Ja, genau. Ja, genau.
Aber stimmt. Wenn das Wanderbuch nicht dazu führt, dass zumindest einige diejenigen, die das Wanderbuch lesen, nicht auch wandern und aus dem Buch etwas ziehen, was sie im Wandern unterstützt,
genau.
Dann ist das eine gute Zeit. Ist interessant, aber es ist nicht das Wandern.
Ja. Na, Worte können inspirieren, aber das liebe ich echt auch. Wobei es gibt da so eine Grenze. Also ich habe schon gesagt, Meditation soll, so wie ich es verstehe, nicht dazu führen, zu flüchten, Traumreisen zu machen. Wobei Entspannung ist auch gut und zu träumen ist auch gut.
Traumreisen haben auch ihren Platz.
Voll,
ne?
Voll.
Fantasiereisen und so weiter. Ne? Aber das wäre, wie du sagst, würde nicht in die Kategorie von Meditation fallen, im buddhistischen Sinne.
Das ist mir eben, glaube ich, wichtig, dass es wirklich so geht darum, dieses Hier und Jetzt, das ist ja auch so ein Schlagwort, aber einfach so im Körper anzukommen, sich zu spüren, seine Gefühle zu fühlen. Und das macht ja dann viel. Also das ist ja jetzt, das klingt jetzt so banal, schau dir beim Denken zu oder fühl, wie du denkst. Das macht aber viel. Was ist denn das Outcome dann? Du machst das ja seit Jahrzehnten. Ist das nicht langweilig? Entschuldige, ich sage provokativ. Du sagst auch bei den Retreats, entschuldige, ist wieder weitere Provokation, du sagst immer das Gleiche. Und wir üben schon seit 15 Jahren und mir ist auch noch nicht fad. Aber was ist es? Wohin kommt man?
Ja, das, was ich so am Anfang gesagt habe, warum ich überhaupt diesen Weg eingeschlagen habe, es ist einfach ein sich verbreitender innerer Frieden, der auch den schwierigen Situationen in meinem Leben immer besser und tiefer standhält. Und das erleben die Menschen, die an einer Meditationsklausur teilnehmen, zum Beispiel, dass sie dann nach Hause kommen in die gleiche Situation, aber dass dort dann eine größere Stille ist, ein innerer Frieden, eine größere Widerstandskraft, die dann langsam vielleicht verebbt. Und dann macht man wieder ein Wochenende. Was natürlich dann wichtig ist für die Praktizierende, eine tägliche Meditationspraxis, um das aufrechtzuerhalten. Aber irgendwann kommt dann auch beginnt so die Zeit, wo man so bemerkt, dass der Frieden vielleicht mal mehr im Hintergrund ist, aber doch immer irgendwie verfügbar oder leichter auch verfügbar ist, ja, und leichter eingeladen werden kann. Und ja, und ich bin persönlich also super froh, dass ich bin jetzt 60 Jahre, dass ich mein Leben dem gewidmet habe. Denn ich erkenne einfach, dass alle anderen Projekte, so schön sie auch sind und so erfüllend sie auch sind, nicht unbedingt zu dieser Qualität führen, zu einer tiefen Zufriedenheit mit dem, was ist.
Ja. Ich muss dann immer so ein bisschen, also kann ich alles auch aus meiner Erfahrung als dein Schüler bestätigen. Der Unternehmer oder Vater in mir sagt dann immer, das hat aber nichts zu tun, nur nett zu sein, keine Konflikte zu haben. Weil ich habe so, also jetzt aus meiner Jugend, so das Bild des Meditierenden, das ist so ein weltentrückter Mönch, der irgendwo sitzt. Und da denke ich mir mal, was hat das mit mir als Vater mit pubertierenden Kindern, jetzt nur mehr einer, aber waren drei habe ich, oder als Unternehmer zu tun, wo man doch Konflikte hat, wo es um Streit geht, wo man was durchsetzen möchte. Was ich einfach merke, ist, man hat mehr Raum. Also da gibt es quasi ein Streitgespräch in der Firma oder mit pubertierenden Jugendlichen und man geht in die Emotion und dann merkt man einfach, aber ich muss nicht jetzt schreien, sondern ich kann einmal schauen, was passiert in mir. Ist es jetzt weise, den Teenager anzuschreien? Meistens führt es zu nichts. Oder schaue ich einmal, was passiert in mir und ich suche ein Gespräch, wo man das vernünftig, oder ich merke, momentan hat es keinen Sinn mit diesem Menschen. Ich warte ein bisschen ab. Also man hat einfach mehr, ein größeres Spektrum als zuzuhauen tut man nicht, aber einfach quasi in der Emotion irgendeinen Ausbruch zu erleben, was uns ja oft passiert, passiert ja trotzdem, aber dann merkt man nachher, aha, das war vielleicht nicht so schlau, ohne Schuld, also dass man einfach quasi sein Gespür, man erweitert sein Spektrum.
Ja, man reduziert die eigene Reaktivität und das ist ein wichtiger Punkt, dass das nicht heißt, dass man auch ohne Reaktivität Grenzen setzen kann und seine Haltung haben kann. Und
oder gegen was ist.
Oder ja. Genau. Es kommt aber dann nicht aus so Kindheitsmustern, sondern es ist dann so eine erwachsene Haltung, ein erwachsenes Grenzenziehen, gerade auch mit Kindern, die nicht aus der Reaktivität, nicht aus dem Ärger kommt, sondern aus Fürsorge und aus Verantwortung für die Situation, für die Firma. Und das ist einfach die Erfahrung, dass Grenzen setzen und Standpunkte vertreten, die nicht aus der Reaktivität kommen, kraftvoller sind und auch eher angenommen werden können, ja, vom Gegenüber.
Also das ist für mich auch so ein bisschen der Game Changer oder dieser Wechsel meiner Perspektive oder meiner falschen Perspektive, dass wir gehen natürlich in die Stille und wir machen mit dir Meditationsseminare bis zu 10 Tagen, habe ich schon gemacht. Ich war schon sogar einmal im Monat in so einem Schweigeseminar. aber dass es immer darum geht, dann aus dem zurückzukehren und in Gemeinschaft zu sein. Mhm. Es gibt ja so einen netten Satz, ich weiß nicht, ob er von dir ist, du hast ihn sicher zitiert, wenn du glaubst, du bist in der Meditation schon sehr weit, dann verbringe einige Tage mit deiner Familie, weil das einfach, so wie ich gesagt habe, pubertierende Kinder sind natürlich die Königsklasse der Emotionen. Das kennst genau. du selber auch.
Ja,
das, genau.
Ja. Ich habe keine eigenen Kinder, aber ich war in einer Beziehung, wo die Kinder im Jugendalter gewesen sind.
Ja, und das geht es ja quasi, um diese Buddhismus im Alltag. Mhm. Ja, Einschaltung für unsere Gruppe, aber das eben war quasi der Alltagstest.
Ja, genau.
Und du hast einmal gesagt, so eine super Methode zu sagen, hilft mir die Meditation, bin ich auf dem spirituellen Weg oder auf meinem Meditationsübungsweg gut unterwegs ist, bin ich ein bisschen gelassener geworden? Kann ich mit meinen Themen besser umgehen? Und wenn das mit Ja beantwortet werden kann, dann ist man in einer guten Richtung unterwegs, oder?
Ja. Manchmal sage ich dann auch, man fühlt sich einfach wohler in der eigenen Haut. Also da ist eine größere Selbstannahme, eine größere Toleranz für das eigene Menschsein und dadurch auch das für das Menschsein in anderen. Mhm. Also ich will auch gar nicht irgendwie den Eindruck vermitteln, dass ich immer im Frieden bin. Also es ist ein Weg und es ist einfach so, dass das eigene Leben einen auch immer wieder so an die Grenze bringt. Und im Buddhismus würde man das dann so als Herausforderung annehmen und sehen, ja, okay, das ist, jetzt falle ich wieder in Muster zurück, jetzt bin ich Reaktivität. Mhm. Was allerdings auch der Fall ist bei mir und mit anderen, die ich beobachte, ist, dass diese reaktiven Muster so schneller vergehen. Also ich möchte es einfach nicht tagelang in einem reaktiven Muster verfangen sein, weil dann bin ich nicht froh, dann bin ich nicht glücklich. Und dann tue ich etwas. Also dann gehe ich proaktiv auf das eigene Gefühlsleben zu und verwende dann einige der verschiedenen Methoden, mit schwierigen Gefühlen umzugehen, die wir im tibetischen Buddhismus lernen. Ja, und das muss ich immer auch noch tun, genauso wie alle anderen auch.
Ich erinnere mich da, ist schon gestorben und war ein großartiger Mensch, aber mein Papa war immer tagelang beleidigt und ich habe das natürlich von ihm dann gelernt und kenne diese Eigenschaft natürlich an mir und ich muss sagen, da ist wirklich cool, dass man vielleicht nur mehr 2-3 Stunden beleidigt ist und dann schon schaut, jetzt bin ich in diesem Beleidigkeitsmuster, dann sagt man zum Beispiel, sage ich natürlich vielleicht auch aus der Psychotherapie, das kommt von meinen Eltern und dann ist man schon ein bisschen draußen aus dem, wenn man
also hat schon so einen Schritt raus.
Ja, genau.
Also man ist nicht mehr so identifiziert.
Genau so.
Das ist ein Anteil von mir, ein Aspekt, das ist ein Muster von mir. Aber ich bin viel, viel mehr, ich bin viel größer. Und der Frieden, die innere Stille ist immer zugänglich, wenn sie denn mal eröffnet ist.
Ui, jetzt sind wir ordentlich eingestiegen. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Wandern, weil es ist ja der Weltweit Wandern, ein Wanderpodcast. Reden wir über spirituelle Orte.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, und ich beobachte das mit Schmunzeln und Wohlwollen, weil früher hat man von dir so Sätze gehört, man muss nicht gehen und muss nirgends hinkommen und es reicht zu sitzen und plötzlich, du hast eine neue Partnerin, höre ich der Stefan Reis, der ist ein Fisch in deinen Orten, da denke ich mir, da kann ich jetzt besser mit dem. Und da warst du eben auch am Franziskusweg. Ich habe den lang so, ich habe Bücher, das ist eben das, man hat Wanderbücher und hat Pläne und dann liegen die lang herum und man macht's nicht. Ich hatte letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall, ich konnte nicht mehr sitzen, monatelang. Du hast mich erlebt, Meditationsgruppen immer nur gelegen oder Gehmeditation. Und dann bin ich eben auch 3 Wochen inspiriert, ein bisschen durch dich und durch die eigenen Pläne am Franziskusweg unterwegs gewesen und habe eben schon vorher gehört von dir, La Verna und Rieti, diese ganzen Klöster und Orte, was ist das? Also es ist scheinbar nicht egal, wo man geht.
Also das ist für mich ein wichtiger Aspekt, aber vielleicht ist es nicht für alle so wichtig. Also erstmal natürlich verschiedene Landschaften haben einen Einfluss und die Wüste ist etwas anderes, als wenn man am Meer längs geht oder in die Berge geht oder im Wald ist. Also das sind dann andere Erfahrungen. Ja.
Also es macht schon Sinn, sage ich jetzt, Spoiler, Reisewerbung, an besondere Orte zu gehen, weil Wüste, ich weiß es selbst oder alle, die dort waren, das macht was. Das Licht, die Stimmung, die Stille.
Es ist und Teil dessen ist, dass wir uns in eine Umgebung begeben, die wirklich natürlich ist. Mhm. Also nicht, man kann natürlich auch im Stadtpark spazieren gehen und auch achtsames Gehen in der Stadt, ja, aber es ist für uns als Menschen, glaube ich, auch wichtig, so in die, sagen wir mal, unberührte, unveränderte Natur zu kommen. Ja. Mhm. Und da gibt es ja viele Studien jetzt auch, was das auslöst, auch neuropsychologisch gesehen, von der neuropsychologischen Sicht gesehen, wenn man sich in diese unveränderte, unberührte Natur begibt. Also das ist wichtig. Aber für mich, also dieser Aspekt der Pilgerwanderung, und das ist, das kenne ich schon also aus meiner Kindheit. Also ich bin katholisch aufgewachsen und mein Vater war auch so praktizierender Christ. Mhm. Und das war schon so Teil, dass wir also so Pilgerwanderungen gemacht haben. Ja? Also auf unseren Wanderungen, wir sind viel gewandert in meiner Kindheit, jeden Sonntag. Und da war dann immer ein Kloster oder eine Kirche oder ein Kreuzgang, war so Teil der Wanderung. Also das war und nichts Fremdes.
Hast du das immer mögen, weil ich habe es gehasst, mit meinen Eltern so mit 13 zu wandern?
Das, also für mich ist das eher eine positive.
Okay, war das gut? Okay,
positive.
Ja.
Also ich, und das hat man dann auch gemerkt, dass ich also, als ich dann meine erste Freundin hatte, also auch als Teenager, bin ich immer und dann mit meiner Freundin noch zusammen mit meinen Eltern wandern gegangen. Also und sie hat das auch gerne gemacht. Ne? Also das war so, war eine gute Sonntagsbeschäftigung. Und dann bin ich in der tibetisch-buddhistischen Tradition wieder so ganz stark auf diese Pilgerwanderung gekommen. Also das ist so ganz wichtiger, das Gehen sowieso, also die Umrundung, die tägliche Umrundung von diesen buddhistischen Monumenten ist Teil eines Lebens eines Tibeters. Ja,
ja voll,
also,
voll.
Das also gehört
immer
so dazu.
Uhrzeigersinn als Buddhist.
Um die Stupa in Kathmandu und so, ne? Also, aber auch Pilgerwanderung, ja, zu den heiligen Städten und den Orten und ja, und deshalb.
Entschuldige, das ist ja ganz spannend, das haben ja alle Weltreligionen. Also die Muslime haben den Hajj nach Mekka als so das Lebensprojekt für jeden Muslimen. Da muss man einmal im Leben hin. Die Christen haben eben diesen Jakobsweg, der unglaublich in geworden ist, auch für Nicht-Christen. Und im tibetischen Buddhismus gibt es das auch unglaublich. Und in allen Naturreligionen ist auch so dieses Gehen. Auch die Aboriginals machen ihre, wie heißen die, Traumwanderungen oder Traumpfade.
Genau. Ja, das scheint irgendwie so was ganz Archetypisches, Menschliches zu sein. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, meine erste, sagen wir mal, Pilgerwanderung, das war in Nepal, wo ich dann durch das Solukhumbu-Tal zu der Meditationsklausur einer Höhle meines Hauptlehrers gewandert bin. Das waren so 3 Wochen oder so.
Lama Sopa
Rinpoche. Und dort habe ich dann ein Meditationsretreat gemacht in dieser Höhle. Und aber da war ich dann einen Monat und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Also das war so meine erste Wanderung. Ich bin aber auch noch als Mönch, das war am Ende, bin ich von Sevilla hoch an der Grenze zu Portugal nach Santiago Compostela gelaufen. 600 Kilometer sind das. Also das ist jetzt nicht so der bekannte Jakobsweg, weil ich wollte mich nicht so mit den Massen verbringen. Und jetzt auch mit meiner Frau, also sind wir den Jakobsweg in Dänemark gelaufen, in Deutschland, in Portugal, in Spanien und jetzt In den kommenden Wochen werden wir in Frankreich beginnen. Oh. Also wir haben nicht vor, jetzt so den, sagen wir mal, den normalen Jakobsweg zu gehen, aber es gibt ja so Wege auch im Osten, von Österreich her und so. Ne? Und das macht für mich einen Unterschied. Also so einen Weg zu gehen, der schon seit mehr als 1000 Jahre wird, glaube ich, der Jakobsweg gelaufen. Und dann auch die christlichen Kapellen und Orte, denen man dann begegnet und vielleicht auch mal den anderen Pilgern. Also das hat für mich eine ganz spezielle Qualität. Und der kraftvollste Pilgerwanderung für mich war dieser Franziskusweg, den meine Frau schon 10 Mal oder so gelaufen ist. Und das war dann noch schön, weil sie sich auskannte.
Ja, wir haben da telefoniert und du hast mir Hotel- und Unterkunftstipps und Begegnungstipps gegeben. Und das war auch ein Schlüsselerlebnis für mich. So diese Orte. Also ich kenne das sonst eigentlich nur eben aus dem Buddhismus, aus Bodha. Das ist ein riesengroßer Heiligtum, Stupa, so ein großer Hügel, für die, die es nicht wissen, ein heiliger Ort für die Buddhisten in Nepal, wo man merkt, so, ich weiß nicht, ist das ja tausende Jahre, sage ich, aber es geht wirklich so Richtung Christusgeburt, dass dieser Ort heilig ist, wo seit Jahrhunderten Menschen immer wieder herumgehen, Hunderte, Tausende am Tag, und man merkt, sein Ort lädt sich auf.
Genau.
So. Und das Gleiche habe ich eben auch am Franziskusweg gemerkt, das sind so Orte, man kann es nicht, ich bin ja eher so ein bisschen der naturwissenschaftliche Typ und vertraue Schulmedizin und bin da eher so nüchtern, aber dann kriegt man Gänsehaut. Also da ist was.
Man kann es nicht erklären.
Jenseits der Worte. Ja. Und lustigerweise, entschuldige, weil ganz am Anfang hast du eben gesagt, du warst da in der Everest-Region in Nepal. Das war auch bei mir so unerklärbar. Ich habe einen Everest-Track gemacht, Erkundigungsreise für weltweit Wandern. 2 Freunde waren mit und dort, ich weiß es heute noch, es war so 2006 oder so muss das gewesen sein, bin dann zurückgekommen, habe meiner Frau gesagt, du Carmen, jetzt fange ich an zu meditieren. Das hat mich, die Berge haben mich bewegt, natürlich die Klöster am Weg, Bauda in Kathmandu, dieses Heiligtum, das, über das wir geredet haben. Und ich habe gewusst, so, und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich mich angemeldet beim Meditationskurs bei der Beate, die auch dich dann eingeladen hat. Da haben wir uns ja dann kennengelernt. Aber das war so, aus dem Himalaya zurückkommen, es war so inspirierend. Ich habe gewusst, jetzt muss ich das machen. Das war, kann man nicht erklären, ja, weil es ist spannend.
Das geht recht so vielen Orte. So. Mhm. Also auch Menschen, die zum Trekking nach Nepal reisen, dass die plötzlich, also, dass die da was spüren in den Menschen, in diesen heiligen Orten und dass sie da neugierig werden, ne? Und dass sie dann das wieder suchen. Ne?
Ja, es wird, man wird inspiriert und man denkt sich, jetzt muss ich da mal probieren. Es ist ja so ein Probieren, so ein Entlanggehen und immer wieder ausprobieren. Dann natürlich, also das hat mir sehr erleichtert. Ich kenne ja viele Mönche, wir haben ja meine Lebensgeschichte ist ja, dass ich eine Schule gebaut habe im Himalaya, da habe ich mit ganz vielen Mönchen zu tun gehabt, lang bevor ich selbst den Buddhismus quasi als Übungsweg entdeckt habe, und da merkt man schon, da ist was an denen, irgendwo ein bisschen ist, muss ganz ehrlich sagen, vielleicht auch Folklore, weil das schaut alles so geheimnisvoll aus und die sagen unverständliche Worte und in so mystischen Orten, aber es tut was, also es ist dann, es ist ja.
Ja, die haben so eine innere Freude, Herzenswärme, ja, ist auch so eine Qualität, die inspirierend ist.
Ja, es ist
die man dann auch entwickeln möchte.
Oft sind es auch, ich muss ganz nüchtern sagen, oft so unverständliche Dinge. Es gibt ja im tibetischen Buddhismus das oder die Herzsutra, und wie ich das erste Mal gelesen habe, so quasi dies ist leer und das ist leer, und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich kann es jetzt gar nicht einmal zitieren, aber so, es hat sich mein Geist völlig aufgehängt, aber irgendwas, wie so ein Gedicht, da ist so was Geheimnisvolles drin, es zieht einen an, obwohl es man so überhaupt nicht versteht. Und das ist ja das Spannende, weil das Wesentliche im Buddhismus ist ja jenseits der Worte. Man kann es ja nicht erklären. Obwohl du sehr viel redest, sagst du immer, du redest von was, was man nicht erklären kann. Nicht? Man muss es tun, fühlen. Ja.
Es geht um Erfahrung.
Und wieder zurück, ich will da jetzt nicht abheben oder zu sehr quasi weggehen in so Dinge, die man nicht sagen kann. Und das ist eben in Orten, wo man spürt einfach, da sind tausende Buddhisten, die da herumgehen, seit tausenden von Jahren. Und da spürt man einfach diese Erfahrung, da ist was, weil so viele Menschen, es inspiriert so viele Menschen oder auch auf dem Jakobsweg oder den Franz von Assisi, auch seine Lebensgeschichte. Es ist ja total spannend, das ist ja voll ähnlich wie bei Buddha. Der war ja auch ein stinkreicher Kaufmannssohn. Der Buddha war ein Prinz, ganz reich. Volle Parallelen, oder? Zwischen Franz von Assisi und dem Buddha.
Und das ist dann natürlich auch schön, wenn man so an die Orte kommt und das dann mit seiner Geschichte verbindet. Voll. Also die Orte sind dann ja oft auch so Lebensstadien von Franziskus. Ne? Das ist, also da gehen wir auf jeden Fall wieder.
Ja, was kann man noch sagen? Also wir sind jetzt, ich glaube, wir haben sogar eine kurze Meditation eingebaut. Was sind noch so positive, wie kann man am besten Meditation ausprobieren, wie kann man es mit dem Leben verbinden? Gibt es noch irgendwas zu sagen, was wir unseren Hörerinnen mitgeben wollen, so am Ende unseres Podcasts?
Du hast gerade das Ausprobieren genannt. Und da kann ich schon auch so eine Einladung machen oder einen Anstoß geben, ja, einfach mal ausprobieren. Also jetzt die Grazer einfach mal reinschnuppern, ja. Also das ist ja nichts Gefährliches. Wir sind ja kein Kult, wir wollen auch kein Geld machen.
Genau.
Also wir wollen eigentlich nichts zurück, ja, sondern das ist wirklich so ein Geschenk. Und man kann es einfach ausprobieren und dann letztendlich kann man es nur durch Ausprobieren sagen, oh, das ist was, was ich vertiefen möchte oder nee, das interessiert mich nicht so.
Also schon jetzt ein bisschen Anstoß und Werbung für unsere Gruppe und das Spannende ist ja, wir sind ja vor Corona schon, du lebst ja in Dänemark und da haben wir gesagt, ja, da kommt der Stefan so ein bis zweimal im Jahr und dann sind wir so voll drinnen und beseelt und es geht uns auch gut nachher und man muss schon sagen, so nach 2-3 Wochen fällt es dann wieder ab, man tut weniger üben, also eine Gruppe ist schon gut und du kannst natürlich nicht so oft kommen und da haben wir schon vor Corona mit Zoom dich online hergeschaltet und das geht auch heute noch. Wir machen viele Sachen, das heißt Hybrid in der modernen Sprache, wo du einfach einmal im Monat quasi setzen wir uns zusammen in der Gruppe, du kommst quasi übers Internet, über einen Monitor dazu und so kann man eben auch aus überall in der Welt, da gibt es Leute, ich habe aus Nepal mitmeditiert, andere sitzen in Finnland und Italien, unsere Buddhismus im Alltag Gäste, man kann da von überall aus in der Welt mitmachen.
Ja, und die Wochenenden sind ja auch Hybrid.
Hybrid und man kann auch für Wochenende oder für ein 5-6-tägiges Seminar zahlt es sich ja auch aus, einmal in eine schöne Gegend zu reisen, zum Schöckelblick.
Wir haben ja auch mal ein Seminar zusammen gemacht, ne? Mit Wandern und Meditation.
Ja, wobei ich muss sagen, wir haben das einmal gemacht und mich hat es, ganz ehrlich, mir jetzt ein bisschen gestresst, weil ich dann doch, man soll nicht gestresst sein als Meditationsteilnehmer oder Co-Lehrer, aber ich habe es dann schwierig gefunden, wirklich so 2-3 Stunden schweigend in der Gruppe zu gehen, so lange habe ich gemerkt, puh, das ist nicht so einfach. Da ist ein normales Meditationsseminar, wo man so halbe Stunden, Stunden mit Pause, man braucht schon ein bisschen eine Struktur dann.
Ja, das hat nicht so gepasst. Können wir vielleicht nochmal anders erforschen. Also im letzten Sommerretreat haben wir so einen kleinen Spaziergang gemacht. Ne?
Das
hat
gut
gepasst.
Genau.
So den Berg hoch und dann im Sonnenuntergang gesessen.
Das war super.
Also das hat gut gepasst. Und wir machen ja auch immer jetzt die Gehmeditation als Teil der, so um das Hotel herum.
Genau.
In der schönen Landschaft.
Ja, ja. Und so muss man es immer wieder, also das mag ich ja auch, man kann mit Meditation viel ausprobieren. Wir haben es in unsere Reisen teilweise drinnen, eben in Marokko, habe ich schon erzählt, so eine halbe Stunde. Und da kann man sich so reinlehnen, so 3 Stunden schweigend gehen, das ist wirklich die Königsklasse, muss aber nicht sein. Es reicht eine halbe Stunde oder einfach still in einer. Das Spannende, das möchte ich noch dazu sagen. Man denkt sich ja, da redet man nichts und ich möchte die anderen kennenlernen. Und man ist ein paar Tage in einer Gruppe im Schweigen zusammen und man kennt die anderen besser, als hätte ich die ganze Zeit der Körper, wie sie sich bewegen. Ja. Es gibt ja dann Fragenrunden, wo man doch hört, wie klingt die Stimme. Und da konzentriert man sich. Man kennt Menschen besser, wenn man zusammen schweigt, als wenn man redet, wo dann 3 vielleicht immer in einer Interaktion mit einem sind und die anderen sieht man nicht.
Ja.
Spannend.
Ja, und man sieht das ja auch hier in Graz. Das sind ja doch recht viele schon seit diesen 15 Jahren dabei. Was für besondere Beziehungen sich dort entwickelt, die nicht unbedingt Alltagsfreundschaften sind, aber so eine ganz andere Art von Freundschaft und eine ganz andere Art von Vertrautsein. Ja, so ein Punkt, den ich noch, der mir noch in den Sinn kommt, ist so ein Aspekt von Meditationserfahrung ist ja so, dass man Erfahrungen der Verbindung macht, dass man sich eingebettet fühlt, nicht so getrennt. Und das ist ja auch etwas, was natürlich in Wanderungen geschehen kann. Also dass da so ein wenig das Gefühl der Trennung, ich und die Natur, dass sich das etwas entspannt und dass man sich irgendwie erlebt, so als eingebettet. Ich bin Teil der Landschaft, durch die ich gehe. Ja? So, ich bin, und die Tiere und die Pflanzen, das ist irgendwie ein Netzwerk, von dem ich Teil bin. Und das kann man so intellektuell sagen und verstehen, dass wir in das Ökosystem als andere Säugetiere eingebettet sind. Aber es ist dann noch immer etwas anders, das direkt zu erfahren, in Meditation oder in Wanderung. Ja? Und das sind dann so diese ganz kostbaren Momente, wo die Wüste, ich war jetzt noch, das ist schon lange her, dass ich mal in der Wüste war. Also die solche Landschaften, die laden das schon auch ein, dass man sich mal so fast wie vergisst.
Wo dann plötzlich,
das wäre dann eine mystische Erfahrung.
Wo man sagt, also dieses gedichtartige Ding, da war ich und die Landschaft und plötzlich war nur mehr die Landschaft und das Ich, Klammer auf, Klammer zu, ist irgendwie, weiß man nicht mehr, wo es ist. Und man fühlt sich weit, weil es nicht mehr wichtig ist. Wow. Na, ich spüre es auch, muss ich sagen. Wie gesagt, bin eher so dieser, der schon an Naturwissenschaften sehr dankbar ist, dass es die Medizin gibt und Medikamente, die wirken. Aber es ist schon so, ich glaube, das wissen, sehen viele, so ein uralter Baum. In Neuseeland bei einer Reise, da sind ja Bäume, die sind 800 Jahre alt und da merke ich einfach, wenn ich mich da still einige Minuten oder es war dann doch eine halbe Stunde neben diesem Baum aufhalte und so hin, man ist nicht mehr einsam, man spürt da so eine unglaubliche Verbindung, und dieses in der Natur zu sein und nicht einsam zu sein, das ist ja wirklich was Spannendes, weil man wirklich durch dieses Still in der Natur sein, ich glaube, es kennen viele, dass man nicht allein ist, sondern da ist eine Fülle da. Aber zerreden wir es nicht, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Einfach, Meditation ist nicht was, wo man, wir wollen euch mit diesem Podcast vielleicht inspirieren. Aber man muss es ausprobieren und es hat ganz viel was mit Gehen zu tun. Es ist ganz nahe, das Hier und Jetzt ist immer hier und jetzt. Man muss es nur zulassen. Es ist nicht, wie ich mir früher erwartet habe, sowas mit großartiger Musik und Hollywood-Geigen, sondern es ist ganz still und es ist einfach eine Einladung, da beim Gehen damit herum zu experimentieren. Stefan, danke, danke, dass du gekommen bist. Du bist das ganze Wochenende da. Wir haben jetzt, über das könnte man noch kurz reden. Schau, ist doch nicht ganz zum Schluss. Wir haben jetzt ein dreitägiges Meditationsseminar, zu dem du da in Graz bist. Und spannend ist ja, die letzten Seminare sind immer ausgebucht. Also bei einem mehrtägigen Seminar in der Pension Schöckelblick waren 35 Leute. Das war Monate vorher schon voll. Jetzt morgen sind über 60 Leute oder ab heute am Abend übers Wochenende hin 3 Tage sind über 60 Leute angemeldet. Warum kommen da so viel? Was erwarten sich die Menschen? Was glaubst denn du?
Das ist vielleicht unterschiedlich. Nach was sehnen wir uns? Was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Und da gibt es wenig befriedigende Antworten im Materialismus, sagen wir mal. Und gerade jetzt in der Zeit, wo also Strukturen eher porös werden oder nicht mehr, wo man so ein bisschen direkt erfährt, dass Strukturen, die vielleicht lange sicher gewesen sind, dass die eher unsicher werden, dass sich so eine Angst ausbreitet, dann gibt es vielleicht viele, die irgendwie ahnen in ihrem Herzen, da ist noch was Größeres, da ist noch etwas Tieferes. Und die dann irgendwie zufällig eine Information bekommen. Vielleicht viel auch durch Freunde und Freundinnen. Das ist ja so, wie die meisten Leute kommen. Und ich habe halt auch so diese Eigenschaft, zugänglich zu sein, auch für Menschen, die jetzt nicht so sehr am Buddhismus interessiert sind, sondern also ich bin so oft derjenige, wo dann eine Frau, die vielleicht begonnen hat zu meditieren, dass sie auch mal ihren Mann mitbringt. Ja, also so, das geschieht häufiger. Ja.
Gestern also gerade passiert dann am Meditationsabend.
Ja, das geschieht häufig. Oder dass Töchter ihre Mütter mitbringen. Ja, also weil einfach meine Sprache nicht dogmatisch ist und das irgendwie vielleicht auch durch meine Präsenz so rüberkommt, dass ich nicht irgendwie jemanden überzeugen möchte oder dass man das nicht glauben muss, was ich sage, sondern es geht wirklich ums Ausprobieren und Erforschen und dann das annehmen, was sich gut anfühlt und Freude bereitet.
Ja, vielen, vielen Dank, Stefan, fürs Kommen. Freue mich schon voll jetzt auf unsere nächsten Tage. Und ja, dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch dir recht herzlichen Dank, dass du uns bis jetzt zugehört hast. Das heißt, es war schon ein bisschen inspirierend, obwohl wir da über Buddhismus geredet haben und nicht nur über Wandern. Ich habe versucht, die Verbindung oder diese sozusagen Ähnlichkeiten oder was Wandern alles kann mit dem Stefan so auszuloten. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine 5-Sternen-Bewertung. Ist ein bisschen frech, aber dadurch können auch andere Menschen kommen auf diesen Podcast und wir können unsere Community vergrößern. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib mir doch bitte unter podcast@weltweitwandern.com. Und dann möchte ich dich noch hinweisen auf 2 Dinge dieses Mal, auf unsere Webseite weltweitwandern.com, wo ich mein E-Book veröffentlicht habe und da gibt es auch einige Tipps für meditatives Gehen, aber eben auch über Wanderausrüstung und Höhenanpassung und meine Erfahrungen vom Wandern. Und auch die Webseite von buddhismus-im-alltag.at, wo wir unsere Meditationsseminare mit dem Stefan, unsere Meditationsgruppe oder auch mit anderen Lehrern, die da kommen, quasi Informationen geben. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Dein Christian Lade.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.